Grüß Gott, liebe Hörer und Hörerinnen von Radio Horeb. Ich begrüße Sie herzlich zu unserer Sendereihe Die jüdischen Wurzeln des Christentums, heute mit dem Thema Wenn nicht der Herr das Haus baut, müht sich jeder umsonst, der daran baut. Psalm 127. Unsere Sendung kommt aus der Gemeinschaft der Seligpreisungen in Österreich, aus Maria Langeck. Am Mikrofon begrüßt sie Gisela Lösch. Wenn nicht der Herr das Haus baut, müht sich jeder umsonst, der daran baut. Wenn nicht der Herr die Stadt bewacht, wacht der Wächter umsonst. Es ist umsonst, dass ihr früh aufsteht und euch spät erst niedersetzt, um das Brot der Mühsal zu essen. Denn der Herr gibt es den Seinen im Schlaf. Kinder sind eine Gabe des Herrn, die Frucht des Leibes ist ein Geschenk. Wie Pfeile in der Hand des Kriegers, so sind Söhne aus den Jahren der Jugend. Wohl dem Mann, der mit ihnen den Köcher gefüllt hat. Beim Rechtsstreit mit ihren Feinden scheitern sie nicht. Soweit Psalm 127, den wir heute im Laufe der Sendung näher beleuchten wollen. Dieser Psalm gehört zu den Wallfahrtsliedern, zu den Wallfahrtspsalmen, und er wird König Salomo zugeschrieben. Von König Salomo wird uns berichtet, dass er der Liebling Gottes genannt wird. Darüber lesen wir im zweiten Buch Samuel. Da steht: Der Herr liebte Salomo und sandte dem Propheten Nathan, damit er ihm um des Herrn willen den Namen Jedidja, Liebling des Herrn, gebe. Dieser Psalm stammt also vom Liebling des Herrn. Über Salomo erfahren wir im ersten Buch der Könige auch, dass ihm im Schlaf ganz große Gaben zuteil geworden sind. Im ersten Buch der Könige, Kapitel 3, steht: In Gibeon erschien der Herr dem Salomo nachts im Traum und forderte ihn auf: Sprich eine Bitte aus, die ich dir gewähren soll. Salomo antwortete: Du hast deinem Knecht David, meinem Vater, große Huld erwiesen, denn er lebte vor dir in Treue, in Gerechtigkeit und mit aufrichtigem Herzen. Du hast ihm diese große Huld bewahrt und ihm einen Sohn geschenkt, der heute auf seinem Thron sitzt. So hast du jetzt, Herr mein Gott, deinen Knecht anstelle meines Vaters David zum König gemacht. Doch ich bin noch sehr jung und weiß nicht, wie ich mich als König verhalten soll. Dein Knecht steht aber mitten in deinem Volk, das du erwählt hast, einem großen Volk, dass man wegen seiner Menge nicht zählen und nicht schätzen kann. Verleihe daher deinem Knecht ein hörendes Herz, damit er dein Volk zu regieren und das Gute vom Bösen zu unterscheiden versteht. Wer könnte sonst dieses mächtige Volk regieren? Es gefiel dem Herrn, dass Salomo diese Bitte aussprach. Daher antwortete ihm Gott: Weil du gerade diese Bitte ausgesprochen hast und nicht um langes Leben, Reichtum oder um den Tod deiner Feinde, sondern um Einsicht gebeten hast, um auf das Recht zu hören, werde ich deine Bitte erfüllen. Sieh, ich gebe dir ein so weises und verständiges Herz, dass keiner vor dir war und keiner nach dir kommen wird, der dir gleicht. Aber auch das, was du nicht erbeten hast, will ich dir geben, Reichtum und Ehre, so dass zu deinen Lebzeiten keiner unter den Königen dir gleicht. Wenn du auf meinen Wegen gehst, meine Gesetze und Gebote befolgst wie dein Vater David, dann schenke ich dir ein langes Leben. Da erwachte Salomo und merkte, dass es ein Traum war. Als er nach Jerusalem kam, trat er vor die Bundeslade des Herrn, brachte Brand- und Heilsopfer dar und gab ein Festmahl für alle seine Diener. Der Psalm 127, den wir in der heutigen Sendung ein bisschen beleuchten werden, stammt also von König Salomo, der als Liebling des Herrn bezeichnet wird. Und wie wir wissen, ist Salomo der Erbauer des Jerusalemer Tempels. Er ist es, dem Gott diese große Bitte anvertraut hat, bau mir ein Haus. Daher kommt auch der Name des Jerusalemer Tempels. Man nennt ihn der Salomonische Tempel. Der Inhalt des Psalms: Wenn nicht der Herr das Haus baut, müht sich jeder umsonst, der daran baut, passt natürlich zur Überlieferung, dass Salomo selber der Erbauer des Tempels, der Dichter dieses Psalms ist. Was sagt uns der Psalm 127 grundsätzlich? Er sagt uns, dass alles umsonst ist, was wir tun, wenn Gott nicht mit uns ist, wenn Gottes Segen nicht auf uns ruht. Der Psalm sagt nicht, wenn Gott nicht dazu seine Zustimmung gibt, dass das Haus gebaut wird, oder wenn es nicht sein Wille ist, dass das Haus gebaut wird oder die Stadt bewacht wird. Es steht auch nicht, wenn der Herr nicht mithilft, das Haus zu bauen oder die Stadt zu bewachen, sondern es steht, wenn der Herr nicht baut, wenn der Herr nicht bewacht, dann ist alles umsonst, was wir tun. Es heißt auch nicht in diesem Psalm, wenn der Herr nicht das Haus baut, dann hat es nicht viel Erfolg, dass der Mensch sich darum müht, oder dann gelingt es nicht so gut, sondern in dem Psalm steht, wenn der Herr nicht das Haus baut, dann ist alles umsonst. Demnach ist aller Erfolg des menschlichen Schaffens und Sorgens völlig abhängig von dem Wirken und der Vorsehung Gottes, und alle menschliche Kraft, Sorge und Emsigkeit sind an sich eitel. Wir müssen aber auch genau lesen, es steht auch nicht im Psalm, weil der Herr es ist, der das Haus baut, nützt es nichts, wenn wir daran bauen. Nein, Gott möchte unsere Mitarbeit. Das enthebt uns aber nicht unserer Mühe. Aber unsere Mühe wird nur zum Erfolg führen, wenn wir mit Gott zusammenarbeiten. Dieses Wort umsonst, das klingt uns in diesem Vers dreimal schrill und scharf ans Ohr. Und das ist mit Sicherheit ein Schlüsselwort in diesem Psalm, dass alles umsonst ist, was nicht mit Gott ist. Ein Beispiel für ein Haus, das der Mensch gebaut hat und Gott war nicht mit ihm, ist der Turmbau zu Babel. Der Turmbau zu Babel war eine Initiative des Menschen. Der Mensch hat von sich aus versucht, zu Gott emporzusteigen. Er wollte einen Turm bauen, der bis in den Himmel reicht. Und dieser Turmbau hat den Hochmut des Menschen gezeigt. Dieser Turmbau hat gezeigt, dass der Mensch gedacht hat, er selbst könnte von sich aus Gott erreichen, weil er selbst so sein wollte wie Gott. Und Gott hat diesen Turmbau zu Babel nicht zugelassen. Gott hat die Sprache der Menschen verwirrt. Das heißt, wenn nicht der Herr das Haus baut, ist jede Mühe umsonst, die man in den Hausbau investiert. Und wir werden jetzt dann später nach der Musikpause sehen, wie Salomo das Haus Gottes baut. Als nämlich Salomo das Haus Gottes baut, ist es keine Initiative von ihm selber, sondern es ist eine Initiative Gottes. Gott sagt zu seinem Liebling, bau mir ein Haus. Wir sind in der Sendung Die jüdischen Wurzeln des Christentums und sprechen heute über Psalm 127. Am Anfang der Menschheitsgeschichte steht nicht die Sesshaftigkeit, sondern die Mobilität. Die Menschen waren Nomaden, bevor sie sich in Dörfern und Städten niederließen. Sie zogen umher und wohnten in Zelten, bevor sie sich eine feste Unterkunft errichteten oder Häuser bauten oder gar Städte errichteten. Die Israeliten sind 40 Jahre lang in der Wüste umhergezogen und haben in Zelten und Hütten gewohnt. Das Laubhüttenfest, das die Juden im Herbst feiern, erinnert heute noch an diese Zeit des Nomadentums in der Wüste. Also es ist völlig selbstverständlich, dass der Psalm 127 davon spricht, dass man das Haus nur bauen kann, wenn Gott selbst es baut. Für die Israeliten war das völlig klar, dass sie ohne Gott dieses Abenteuer nicht wagen können, sesshaft zu werden, Häuser zu bauen, Städte zu errichten. Und sie selbst haben in ihrer Wüstenzeit Gottes liebevolle Fürsorge tagtäglich erleben dürfen. Und sie wissen, dass sie auch jetzt Gott brauchen. Aber wie ist es denn mit Gott selbst? Braucht Gott eine feste Unterkunft? Verlangt Gott, dass man ihm ein Haus aus Stein baut? Will Gott gar in einer Stadt zu Hause sein, in einer bestimmten Stadt in Jerusalem? Bezieht sich vielleicht das Haus, in dem hier im Psalm 127 die Rede ist, nicht nur auf die Häuser der Menschen, auf die Sesshaftigkeit der Israeliten, sondern bezieht sich dieser Psalm vielleicht auch auf das Haus Gottes, auf den Tempel? Schauen wir uns einmal an, was in der Bibel über den Wohnort Gottes gesagt wird. Im Timotheusbrief zum Beispiel, da lesen wir: Der allein die Unsterblichkeit besitzt und in unzugänglichem Licht wohnt, den kein Mensch gesehen hat, noch je zu sehen vermag. Also Gott wohnt im unzugänglichen Licht. Wenn wir im Evangelium über Jesus sprechen, da hören wir, dass selbst Jesus niemals in einem festen Haus sich eingerichtet hat. Die Füchse haben Höhlen und die Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlegt, sagt Matthäus 8,20. Es ist also erstaunlich, dieses Thema, dass Gott ein Haus braucht. Im ersten Buch der Chronik 23,25 lesen wir, David sagte nämlich: Der Herr, der Gott Israels, hat seinem Volk Israel Ruhe verliehen und für immer in Jerusalem Wohnung genommen. Wenden wir uns nun den Kapiteln 24 und 25 im Buch Exodus zu. Das ist der Bericht vom Bundesschluss am Berg Sinai mit den anschließenden Anordnungen Gottes für die Errichtung eines Heiligtums. Nachdem Gott sein Volk aus Ägypten befreit, führt er es über die Wüste hin zum Sinai, um dort einen Bund mit seinem Volk zu schließen. Nachdem Mose die Bundesurkunde vor dem Volk verlesen hat, steigt er mit Aaron und den 70 Ältesten auf den Berg Sinai, und es wird berichtet, dass sie auf dem Berg Sinai den Gott Israel sehen. Die Fläche unter seinen Füßen war wie ein Saphir ausgelegt und glänzte hell wie das Himmel selbst. 6 Tage lang, so heißt es dann weiter, ist der Berg von der Wolke bedeckt. Die Wolke ist Zeichen der Gegenwart Gottes. Die Herrlichkeit des Herrn ließ sich auf den Sinai herab. 6 Tage lang geschieht nichts. Gott ist unnahbar. Er zeigt sich als der, der in unzugänglichem Licht wohnt, den kein Mensch gesehen hat, noch je zu sehen vermag. 1. Timotheusbrief. Am 7. Tag wird berichtet, ruft der Herr mitten aus der Wolke Mose herbei, und Mose steigt auf den Berg und tritt in die Wolke ein. Dass es der 7. Tag ist, an dem Gott Mose ruft, ist kein unwichtiges Detail. Keine Zeitangabe. Der 7. Tag ist der Schabbat, der Tag, an dem Gott geruht hat, der Tag der Vollendung der Welt, der heilige Tag, den Gott für alle Zeiten mit seiner Gegenwart erfüllt hat, damit der Mensch schon auf Erden den Himmel kosten kann. Das Wort heilig erscheint in der Schrift zum ersten Mal im Zusammenhang mit dem Schabbat. Das Erste, was Gott heiligt, ist also der Schabbat. Gott bezeichnet die Schöpfung als gut, beziehungsweise sehr gut. Den Schabbat aber bezeichnet er als heilig. Der Schabbat ist Sinn und Ziel der Schöpfung und insbesondere des Menschen.
6 Tage lang erfüllt Gott die Welt mit guten Dingen und Lebewesen. Am 7. Tag erfüllt Gott die Welt mit seiner Gegenwart. Dass Gott Mose am 7. Tag ruft, bedeutet, dass Israel Anteil nehmen darf an der Vollendung, die bei Gott ist. Der Schabbat ist die Heiligung der Zeit und der Tempel ist die Heiligung des Ortes. Das bedeutet, in Israel soll etwas von der Vollendung und vom Abglanz Gottes aufscheinen und in der Welt sichtbar werden. Gottes Herrlichkeit soll durch Israel die Welt berühren. Die Erscheinung der Herrlichkeit Gottes am Sinai ist für das ganze Volk sichtbar. Gott hat Israel erwählt, Gefäß für seine Gegenwart zu sein. Was aber geschieht auf dem Berg? Warum darf Mose in Gottes Herrlichkeit eintreten? Warum dürfen die Israeliten die Herrlichkeit Gottes sehen? Weil Gott einen Auftrag für Mose hat, weil er das Volk Israel erwählt hat, ihm ein Heiligtum auf der Erde unter allen Völkern zu errichten, in dem seine Herrlichkeit wohnen werde. Im Buch Exodus 25,8 lesen wir, der Herr sprach zu Mose, macht mir ein Heiligtum, dann werde ich in ihrer Mitte wohnen. Genau nach dem Muster der Wohnstätte und all ihrer Gegenstände, das ich dir zeige, sollt ihr sie herstellen. Zweites Buch Samuel 7,1-29. In jenen Tagen, als der König David in seinem Haus wohnte und der Herr ihm Ruhe vor allen seinen Feinden ringsum verschafft hatte, sagte er zu dem Propheten Nathan, »Ich wohne in einem Haus aus Zedernholz, die Lade Gottes aber wohnt in einem Zelt.« Nathan antwortete dem König, »Geh nur und tu alles, was du im Sinn hast, denn der Herr ist mit dir.« Aber in jener Nacht erging das Wort des Herrn an Nathan, »Geh zu meinem Knecht David und sag zu ihm, so spricht der Herr, du willst mein Haus bauen, damit ich darin wohne?« Seit dem Tag, als ich die Israeliten aus Ägypten herausgeführt habe, habe ich bis heute nie in einem Haus gewohnt, sondern bin in einer Zeltwohnung umhergezogen. Habe ich in der Zeit, als ich bei den Israeliten von Ort zu Ort zog, jemals zu einem der Richter Israels, die ich als Hirten über mein Volk eingesetzt hatte, ein Wort gesagt und sie gefragt, warum habt ihr mir kein Haus aus Zedernholz gebaut? Sag also jetzt meinem Knecht David, ich will meinem Volk Israel einen Platz zuweisen und es einpflanzen, damit es an einem Ort sicher wohnen kann und sich nicht mehr ängstigen muss. Nun verkündet dir der Herr, dass der Herr dir ein Haus bauen wird. Noch einmal hören wir hier ganz deutlich, was wir schon am Anfang unserer Sendung gesagt haben, dass die Richtung eines Hauses immer eine Initiative Gottes ist und keine Initiative des Menschen sein kann. Und das betrifft natürlich ganz besonders die Errichtung des Hauses Gottes. Nun verkündet dir der Herr, dass der Herr dir ein Haus bauen wird, lesen wir im Buch Samuel. Möchte hier noch einmal einen kurzen Augenblick innehalten, weil mir scheint, dass das eine wichtige Botschaft für unsere Zeit ist. Die große Herausforderung der Kirche von heute ist die Verwirklichung der Einheit und was wir aus diesem Angebot Gottes, dass er sein Haus bauen wird und dass Gott uns sagt, dass jeder sich umsonst müht, der daran baut, wenn er nicht mit Gott baut. Was wir daraus lernen können ist, dass nur dort das Haus Gottes entstehen kann, nur dort die Einheit des Gottesvolkes entstehen kann, wo wir unsere eigenen Pläne loslassen. Wir müssen uns von unseren eigenen Vorstellungen loslösen, um Gott Raum zu geben, sein Projekt zu verwirklichen. Wir haben oft sehr klare Vorstellungen davon, wie Kirche sein sollte. Unser Kirchenbild ist stark geprägt von der Ortskirche, davon, wie wir Kirche erlebt haben, von unseren eigenen Ideen. Und wir übersehen ganz, dass die Vision Gottes viel größer und viel weiter ist als unsere eigene Vision, dass Gott einen Blick auf die ganze Wirklichkeit seines Hauses hat, dass die Zeiten überdauert, dass sein Projekt, dass das Projekt Gottes alles übersteigt, was wir uns vorstellen können. Es ist sehr schön zu sehen, wie die Einheit auf eine geheimnisvolle Art und Weise von Anfang an in der Geschichte des Menschen grundgelegt ist, wie ein Samenkorn, das sich im Laufe der Heilsgeschichte entfalten kann und aufblühen kann. Kommen wir zurück zum salomonischen Tempel. David legt also das Fundament für den Bau des Tempels, aber erst sein Sohn Salomo wird ihn errichten. Im ersten Buch der Könige finden wir in den Kapiteln 5 bis 8 eine ausführliche Erzählung über die Erbauung des Tempels, der im Jahr 1000 vor Christus erbaut wurde. Im 8. Kapitel lesen wir dann von der feierlichen Einweihung des Tempels, zu der Salomo alle Ältesten Israels und die ganze Gemeinde Israels einlädt. Und Gott ist treu. Im Augenblick der Überzeugung der Bundeslade in das Allerheiligste des Tempels offenbart Gott erneut vor dem ganzen Volk seine Herrlichkeit. Im 1. Buch der Könige 8,6 lesen wir: Die Priester stellten die Bundeslade des Herrn an ihren Platz, in die Gotteswohnung des Hauses, in das Allerheiligste unter die Flügel der Cherubim. In der Lade befanden sich nur die 2 steinernen Tafeln, die Mose am Horeb hineingelegt hatte. Als dann die Priester aus dem Heiligtum traten, erfüllte die Wolke des Herrn das Haus. Sie konnten wegen der Wolke ihren Dienst nicht verrichten, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus des Herrn. Im Psalm 137 hören wir vom Schmerz der Vertriebenen und hören wir von ihrer Sehnsucht nach dem Tempel. An den Strömen von Babel, da saßen wir und weinten, wenn wir an Zion dachten. Wenn ich dich je vergesse, Jerusalem, dann soll mir meine rechte Hand verdorren. Esra und Nehemia führen die Juden zurück nach Israel und beginnen sofort mit dem Wiederaufbau des Tempels. Im Jahr 516 vor Christus wird der Wiederaufbau vollendet. Zur Zeit der Herrschaft des Königs Herodes erreicht diese Pracht des Tempels den Höhepunkt. Herodes beginnt im Jahr 21 vor Christus eine groß angelegte Umgestaltung des Tempels. 70 nach Christus wird der Tempel endgültig zerstört und der Tempelkult findet bis heute ein Ende. Fast 2000 Jahre sind vergangen, seit die römischen Legionen den Jerusalemer Tempel zerstört haben, und dennoch durch all die Jahre hindurch ist Jerusalem der Brennpunkt des Judentums geblieben. Gott ist treu, er nimmt seine Verheißung niemals zurück, die Erwählung Israels ist bleibend. Mitten unter den Israeliten werde ich für immer mein Heiligtum errichten und bei ihnen wird meine Wohnung sein. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Ezechiel 37, 26. Ich habe, als ich in Israel gelebt habe, oft vor der Klagemauer in Jerusalem gebetet. Ich habe dort viele Juden gesehen, die aus allen 4 Ecken der Welt gekommen sind, um an diesem letzten Rest der Mauer, die vom Tempel noch übrig ist, zu beten. Und ich habe gespürt, wie diese Sehnsucht nach dem Tempel, nach dem Heiligtum, nach der Gegenwart Gottes im heutigen Judentum noch genauso lebendig ist wie vor Tausenden vor Jahren. Heute steht auf dem Tempelberg der islamische Felsendom, die Al-Aqsa-Moschee. Streng orthodoxe Juden betreten den Tempelberg nicht aus Angst, dort unwissentlich das Allerheiligste zu betreten, in dem die Bundeslade stand. Man weiß nicht genau, an welcher Stelle sie sich befand. Es gibt dazu viele interessante Theorien. Unzählige Bücher wurden gefüllt mit der Frage, wo genau stand das Allerheiligste. Man weiß es nicht. Man muss sich vorstellen, dass die Juden deswegen diesen Tempelberg nicht betreten, damit sie nur ja nicht diese Stelle betreten, wo das Allerheiligste stand. Das beweist, wie heilig den Juden dieser Ort heute noch ist. Liebe Hörer und Hörerinnen, langsam nähern wir uns jetzt dem Ende unserer heutigen Sendung über Psalm 127. Wenn nicht der Herr das Haus baut, dann müß sich jeder umsonst, der daran baut. Wir haben gesehen, dass Gott Israel als Ort seiner Gegenwart unter den Menschen erwählt hat. Dass Gott Israel erwählt hat, ihm ein Haus zu errichten. Wir wollen jetzt im letzten Teil unserer Sendung noch auf den Ausruf des heiligen Paulus eingehen. Wisst ihr nicht, dass ihr Tempel Gottes seid? In Jesus, im Messias, im Wort, das Fleisch geworden ist, erfüllt sich die Verheißung an Salomon, dass Gott mitten unter den Menschen wohnen werde, auf eine alles übersteigende Art und Weise. In Jesus steigt Gott vom Himmel herab und nimmt Menschennatur an. In ihm allein wohnt wirklich die ganze Fülle Gottes. So ist Jesus der wahre Tempel Gottes auf Erden, das wahre Haus Gottes. In dem Maß, in dem der Mensch fest gegründet ist auf dieses Fundament, das Jesus Christus ist, wird der Mensch selbst zum Ort der Gegenwart Gottes auf Erden. Darum kann der heilige Paulus ausrufen: Wisst ihr nicht, dass ihr Tempel Gottes seid? Korinther 3,16. Der Mensch ist Abbild Gottes. Jeder Mensch, ob stark, schwach, gesund oder krank, ob Mann oder Frau, klein oder groß, jeder Mensch trägt in sich eine königliche Würde. Der Glanz des göttlichen Lichts ruht auf ihm. Aber der Mensch handelt nur dann als Abbild Gottes, wenn er sich an der göttlichen Weisung, am göttlichen Willen orientiert. Doch der Mensch verrät seine Bestimmung, Abbild Gottes zu sein, und das ist es, worunter er leidet. Die Sehnsucht, Abbild Gottes zu sein, Haus seiner Gegenwart zu sein, ist tief in jeden von uns eingeprägt. Wir erahnen es, dass wir dafür geschaffen sind, und wir leiden unter dem Zwiespalt zwischen dem, was wir sind, ein oft beschmutztes und zerbrochenes Bild, ein zerstörtes Haus Gottes, und unserer Sehnsucht, Gott ähnlich zu sein. Der Prophet Haggai ruft bei der Rückkehr nach den 70 Jahren des babylonischen Exils aus: Baut den Tempel wieder auf. Haggai 1,8. Baut den Tempel wieder auf. Und dieser Ruf ist bis heute nicht verklungen. Inmitten des Volkes Israel erheben sich auch heute noch die Gerechten, die sogenannten Tzadikim. Sie erheben sich mitten in der Nacht, um zu weinen und zu klagen über die Zerstörung des Tempels und von Gottes Barmherzigkeit seinen Wiederaufbau zu erflehen. Dieser ist aber immer an den Wiederaufbau des Menschen gebunden. Der Ruf, baut den Tempel wieder auf, tönt durch alle Zeiten und erreicht die Herzen des jüdischen Volkes genauso wie unsere eigenen Herzen. Die dramatische Geschichte des Jerusalemer Tempels, die Geschichte von Zerstörung und Wiederaufbau, spiegelt auf eine erstaunliche Art und Weise diesen Zwiespalt im Menschen wider, diesen Zwiespalt zwischen dem Realbild und dem Idealbild. So dürfen wir die Geschichte von Zerstörung und Aufbau des Tempels, des Hauses Gottes, nicht nur wie ein Vorher und Nachher lesen, sondern als Geschichte, die die Welt zeigt, wie sie von Gott her gedacht ist, als sein Abbild, als sein Haus, als Ort seiner Gegenwart, und wie sie vom Menschen her immer wieder sein wird, ein verratenes Abbild, ein zerstörtes Haus. Dem Realbild der Welt wird das Idealbild einer Welt im Sinne Gottes entgegengesetzt, aber das kann nur Gott allein. Nur Gott kann dieses Haus bauen, nur Gott kann dieses Haus wieder aufbauen, das kann der Mensch nicht. Gott sah alles, was er gemacht hat, und siehe, es war gut. Diese Welt, die durch Zerstörung und Verrat immer wieder erschüttert wird, ist so entworfen, und das ist das wirklich Erstaunliche, dass sie Gottes Gegenwart empfangen kann. Bei Gott und in Gott ist die Schöpfung bereits vollendet. Das ist das Geheimnis des Sabbats, des siebten Tages. Die Fülle, die Vollendung, die bei Gott ist, bleibt nicht außerhalb der Welt, sondern kommt in die Welt, kommt zu den Menschen. Das ist die Berufung Israels. In Israel soll das erwählte Volk etwas von der Vollendung, von dem Ganzen ansichtig machen, von dem Ganzen, das Gott geschaffen hat und das zu verwirklichen er beabsichtigt. Und diesen Plan des Heils hat Gott nie aufgegeben. Gott will sein Haus wieder neu bauen. Gott hat Israel erwählt, den Abglanz der Vollendung der Welt in der Welt zu zeigen und sichtbar zu machen. Nur von diesem Licht her kommt die Würde und Größe des Menschen als Abbild Gottes. Israel und die Kirche sind in besonderer Weise gerufen, die dem Menschen von Gott zugesprochene Würde zu schützen. Israels Sein besteht eigentlich gerade darin, oder man könnte sagen, fast nur darin besteht die Identität Israels, ein Gefäß für die Gegenwart Gottes in der Welt zu sein. Die Heilsgeschichte zielt darauf ab, Gott ein Haus zu bauen. Die Offenbarung des Johannes schließlich stellt die alttestamentliche Verheißung vom Wohnen Gottes bei den Menschen als Ziel aller Wege Gottes vor Augen. Im Buch der Offenbarung 21,3-4 lesen wir: Seht das Zelt Gottes unter den Menschen, er wird in ihrer Mitte wohnen und sie werden sein Volk sein, und er, Gott, wird bei ihnen sein. Er wird alle Tränen von ihren Augen abwischen. Der Tod wird nicht mehr sein, keine Trauer, keine Klage, keine Mühsal. Israel und die Kirche sind miteinander aufgefordert, gemeinsam Zeugnis, wenngleich auch auf unterschiedliche Weise abzulegen, davon, dass Gott in dieser Welt wohnen und den Menschen gegenwärtig sein will. Aber bedenken wir, wenn Gott nicht das Haus baut, dann müht sich jeder umsonst, der daran baut. Liebe Hörer und Hörerinnen von Radio Horeb, somit sind wir nun ans Ende unserer heutigen Sendung gekommen. Ich bedanke mich bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Ich melde mich wieder bei Ihnen mit einer Sendung im Mai. Jetzt bleibt mir nur noch Ihnen einen guten Tag zu wünschen. Am Mikrofon verabschiedet sich Gisela Lösch.